In den kommenden Wochen sollen die Mitgliedstaaten der WHO über deren Pläne zur Reform des Pandemievertrages und der internationalen Gesundheitsvorschriften abstimmen. Eine Zustimmung dazu käme einer Entmündigung souveräner Nationalstaaten gleich. Über die Gefahren dieser Entwicklung diskutierten kürzlich bei einem WHO-Symposium in Zürich namhafte Persönlichkeiten vor einem großen Publikum. Auf eins war auch dabei und befragte Referenten und Teilnehmer. Dr. Stefan Rietiker ist Arzt, Unternehmer und Präsident der Bürgerbewegung Pro Schweiz mit 26.000 Mitgliedern, die eine Initiative zur Erhaltung der Neutralität unterstützt. Er ist ein vehementer Befürworter der direkten Demokratie und lehnt eine Bevormundung der Eidgenossen durch ausländische Instanzen ab. Dies gilt auch für die demnächst zur Abstimmung stehenden WHO-Pläne. Beim jüngsten WHO-Symposium in Zürich war auch Dr. Stefan Rietiker Referent. Auf eins war dabei und hat sich dort mit ihm unterhalten.
Herr Dr. Rietiker, als Präsident von Pro Schweiz haben Sie sich nicht nehmen lassen, hier und heute auf dem WHO-Symposium in Zürich auch eine kurze Rede zu halten. Sie haben Konsequenzen gefordert für vorsätzlich falsche Handlungen. Sie haben Ärzte, Wissenschaftler, Politiker, ja bis hin zum Bundesrat Berset viele Menschen genannt. Was ist denn Ihre konkrete Forderung?
Also die konkrete Forderung besteht ja darin, dass man das mal aufarbeitet, weil das Schlimmste ist, wenn das unter den Tisch gekehrt wird und die gleichen Kräfte in einer anderen Notfallsituation wieder am Zug sind. Also man muss die Geschichte wirklich transparent aufarbeiten und die Lehren daraus ziehen. Dann gibt es Leute, die haben umgesetzt, was man ihnen aufgetragen hat. Die sind zwar gefährlich, aber wahrscheinlich intellektuell nicht auf einer solchen Stufe, dass man ihnen strafrechtlich etwas vorwerfen könnte. Dann gibt es aber andere, die bewusst oder unbewusst und wahrscheinlich wieder besseren Wissens Dinge angeordnet haben, die einfach strafrechtlich verfolgt werden müssen. Und insbesondere fordere ich auch, dass bei diesen Leuten Interessenskonflikte gesucht werden. Also werden die zum Beispiel bezahlt von einer NGO, kriegen die sonst noch Geld? Ich will das nicht behaupten, aber ich denke, das muss man untersuchen.
Sie haben erwähnt, dass die Schweiz einen kleinen Erfolg beim Widerstand gegen die WHO-Vorhaben erzielen konnte. Und zwar will der Bundesrat die Verträge vor der Unterschrift sehen?
Nein, nicht der Bundesrat, das Parlament.
Das Parlament.
Der Nationalrat hat jetzt beschlossen, aufgrund unserer Vorstöße, und dann hat die SVP-Fraktion den Antrag gestellt, dass der Bundesrat nicht einfach unterzeichnen kann, sondern dass das Parlament, also der Nationalrat in diesem Fall, das gerne sehen möchte. Und das ist sehr wichtig für uns. Wir werden nächste Woche eine Petition einreichen, weil es ist auch wichtig, dass der Bundesrat sieht, dass ein großer Anteil der Bevölkerung sich Sorgen macht und wissen will, was da genau abläuft. Und die direkte Demokratie halten wir hoch in diesem Land. Also geht es darum, dass das Parlament in diese Verträge reinschaut, und zwar sie im Detail studiert, damit wir allenfalls, sollte der Vertrag trotzdem unterzeichnet werden, ein Referendum ergreifen können.
Steht denn der Pandemiepakt über der Schweizer Rechtsordnung?
Er würde über der Schweizer Rechtsordnung stehen, also so wie der Wortlaut ist, weil die direkt demokratischen Rechte ausgehebelt werden. Die Kantone, die normalerweise das Sagen haben im Gesundheitswesen, haben dann nichts mehr zu sagen. Und der Staat muss sich verpflichten, gemäß dem Vertrag, die Vereinbarungen, die vertraglichen, durchzusetzen. Nötigenfalls auch mit Polizeigewalt. Ich mache ein Stichwort Impfpflicht. Das könnte dann Tatsache werden, dass man Leute gegen ihren Willen verpflichtet oder zwingt, sich zu impfen.
Sie haben auch die staatliche Einflussnahme auf missliebige Meinungen thematisiert. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema.
Ja, also die WHO hat ganz klar ein Zensurpapier verfasst. Das heißt natürlich nicht so. Man muss die Impfpflicht schützen. Das wird natürlich mit so Worthülsen wird da operiert. Aber letztendlich geht es ganz klar darum, missliebige Meinungen zu unterdrücken und Leute daran zu hindern, diese Meinungen auch zu äußern. Also das kann beginnen mit dass man YouTube oder die Social-Media-Kanäle abstellt. Es kann sein, dass die Leute sonst drangsaliert werden. Wir sehen ja in Deutschland, was läuft, dass plötzlich Bankkonten gesperrt werden. Da werden Leute fertig gemacht. Und ich meine, mit dem vorauseilenden Gehorsam, den die Schweizer Regierung gegenüber der EU anwendet, braucht es nicht viel Fantasie, um zu realisieren, dass da, was da bei uns auch sehr bald Realität werden könnte. Und dagegen gilt es nun mit allen Mitteln zu halten.
Welche Rolle spielt die Schweiz im gemeinsamen Widerstand vieler Bürger in Europa?
Gut, letztendlich kämpft jeder für sich selbst. Oder? Und es ist wichtig, dass wir da nicht den Faden verlieren. Aber ich bin zum Beispiel in Kontakt über dieses unselige Straßburg-Urteil, das kürzlich gekommen ist im Zusammenhang mit diesen KlimaaktivistInnen, mit einer Gruppe, die damals den Brexit befürwortet hat. Die sind auf mich zugekommen, mit denen bin ich seit einem halben Jahr schon in Kontakt, weil die eigentlich eine Pro-UK gründen möchten und von uns lernen möchten, was wir tun. Ich denke, Erfahrungsaustausch ist wichtig, wir müssen aber einzeln marschieren. Ich glaube nicht, dass man staatsübergreifend da marschieren sollte, weil letztendlich in der Schweiz die demokratischen Verhältnisse und damit auch die Gesetzgebung und die Verfassung anders gelagert sind als zum Beispiel in UK.
Spielen Sie doch heute mal ein bisschen Orakel, Herr Professor Rittiger.
Doktor.
Dr. Rittiger. Setzt die WHO ihre Vorhaben erfolgreich um oder scheitern sie?
Also ich bin überzeugt davon, dass sie letztendlich scheitern werden. Ich kann nicht ausschließen, dass der Bundesrat nicht unterzeichnet, aber das wird massiven Widerstand geben und von erfolgreich umsetzen. Ich denke, spätestens wenn die ersten Warnzeichen oder die erste Realität sich so über das Volk ergießen würde, dann wäre der Widerstand vorgeplant. Also ich glaube, letztendlich wird das keine Chance haben. Ich persönlich glaube ohnehin daran, dass der Nationalstaat das Erfolgsmodell ist, genau wie auf gesellschaftlicher Ebene die Familie. Und genau das möchte die WHO und das WEF zerstören. Und dem gilt es nun mit allen Mitteln entgegenzuhalten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Rittiger.
Ich danke Ihnen herzlich.
Professor Dr. Konstantin Beck lehrt an der Universität Luzern Wirtschaftswissenschaften. Er ist ein ausgewiesener Fachmann für die Analyse von Gesundheitsdaten. Seine Ergebnisse zu den Folgen der Corona-Maßnahmen und Geninjektionen sorgten für Aufsehen. Denn er stellte einen besorgniserregenden Geburtenrückgang sowie eine beängstigende Übersterblichkeit fest. Beim jüngsten WHO-Symposium in Zürich war auch er Referent. Auf eins war dabei und hat sich dort mit ihm unterhalten.
Professor Dr. Beck, herzlich willkommen zu diesem kurzen Gespräch. Auch Sie sind hier Referent beim Symposium über die WHO. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Ich erinnere mich aber auch, dass Sie bei uns in Linz in unseren Studios waren. Sie hatten eine großartige Sendung mit Elsa Mittmannsgruber und Sie haben damals gesprochen über Übersterblichkeit und Geburtenzahlen. Und da möchte ich Sie jetzt bitten um ein kurzes Update. Wie sieht es aus mit den aktuellen Geburtenzahlen in der Schweiz?
Also zuerst vielen Dank für das Gespräch und ich erinnere mich gern zurück an das erste Gespräch. Also vor allem bei den Geburten bin ich eigentlich enttäuscht. Ich dachte, dass das so eine Delle gibt und mit zunehmendem Abstand zur Impfung das besser wird. Bei uns ist es ja auch so, dass nicht so intensiv geboostert wurde. Also in Deutschland wurden viel mehr Impfungen verabreicht, dritte, vierte, fünfte als in der Schweiz. Es ist aber so, dass das Jahr 2023 schlimmer ist als das Jahr 2022. Nicht nur das, also sogar das Bundesamt, das nun alles macht, um die Information unter dem Deckel zu halten, musste in der Pressemitteilung schreiben, vor wenigen Wochen, wir sind auf der tiefsten Geburtenrate der Schweizer Geschichte oder sagen wir seit Bestehen dieser Statistik angekommen. Und der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war da nicht mehr so viel, das haben sie nachher rausgestrichen, waren nur 3%, aber das ist auch ein blöder Vergleich, weil wir schon vorher sehr tief waren. Aber der Rückgang gegenüber dem vernünftigen Vergleich vor der Pandemie ist 12 oder 12,5%, also sehr deutlich.
Das ist doch eine ganze Menge. Und wie sieht es hinsichtlich der Übersterblichkeit in der Schweiz aus? Auch da haben Sie heute Daten vorgelegt.
Genau, also die offiziellen Zahlen sind da extrem verharmlosend. Bei den Jungen gibt es überhaupt keine Übersterblichkeit mehr und die Jungen sind bis 64 noch jung, oder? Also ich bin auch ein Junger. Aber das glaubt nicht einmal mehr die OECD. Also die OECD hat eine Zusammenstellung gemacht von nationalen Statistiken, wie sie das immer macht, und hat das einfach selber berechnet. Die OECD sagt, es waren 2000 übersterbliche Todesfälle. Und das, ich glaube, das ist immer noch eher am unteren Rand, aber mindestens das ist professionell gerechnet. Und das nach 3 Jahren anhaltender Übersterblichkeit. Also wir haben nie diese Erholungsbewegung, die es eigentlich mal geben müsste, die bei normalen Pandemiewellen normal sind. Also gibt es einen Ausschlag nach unten und dann ist das wieder im Gleichgewicht. Da scheinen wir noch nicht angekommen zu sein.
Wir werden das weiter im Auge behalten. Wenden wir uns jetzt mal nun den Vorhaben der WHO zu, die verpflichtenden Injektionen. Wie beurteilen Sie diese?
Ja, das ist absolut unhaltbar. Also, ich meine, wenn ich die medizinische Diskussion der letzten, seit ich sie überhaupt mitkriege, oder die letzten 30, 40 Jahre anschaue, dann gibt es immer eine Gruppe, die ist mehr für natürliche Methoden und homöopathische und was weiß ich was, und die andere ist für die Schulmedizin. Und das ist zum Teil auch ein Glaubenskrieg. Ich will mich da auch gar nicht positionieren, aber es gibt nun einfach Leute, die sind skeptisch gegenüber der Schulmedizin, und es gibt Leute, die sind Fan von der Schulmedizin, und beide Seiten haben ihre Argumente dafür und dagegen. Aber dass jetzt einfach die eine Seite diese Diskussion von heute auf morgen dominiert und die Leute zwingt, also sogar aktiv zwingt, also es geht ja nicht mal um die Behandlung, sondern um die Prävention, bei der Prävention die schulmedizinischen Ansätze zu akzeptieren. Vor allem, nachdem man ja gesehen hat, es gibt da doch einige wissenschaftliche Evidenz, dass das nicht so gut gelaufen ist mit dieser Impfung, oder dass wir in Deutschland positive Korrelation haben zwischen Impfquote und Sterblichkeit, Übersterblichkeit. Dann ist eigentlich das die vordringliche Diskussion. Oder was ist jetzt wirklich mit dieser Impfung? Wie sieht das aus? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann, aber auch dann könnte man nicht für ein Obligatorium sprechen. Also das ist die Unversehrtheit des Individuums ist eines der fundamentalsten Rechte. Und wenn ein Individuum schwer krank ist und verzichten will auf Prävention oder was auch immer, dann ist das der Entscheid des Individuums. Und wenn der genommen wird, dann sind wir auf einer Stufe angelangt, wo es dann wirklich sehr düster und dunkelbraun wird.
Kontrovers diskutiert wird ja auch die geplante digitale Erfassung des Impfstatus. Was sagen Sie dazu?
Ich hoffe, dass Sie nicht durchkommen mit diesem Obligatorium, dass man sich obligatorisch impfen lassen muss. Dann ist das einfach die indirekte Methode. Also wenn Sie dann nicht mehr reisen können, weil Sie überall Ihren Impfpass zeigen müssen, wenn Sie überall, wir haben ja das erlebt, oder wenn Sie überall schikaniert werden, wenn Sie nicht geimpft sind, wie man sie öffentlich bloßstellen kann, wenn sie nicht geimpft und so weiter, dann werden sehr viele Leute eine Impfung akzeptieren. Und ich bin überzeugt, wir haben eine relativ hohe Quote, aber nicht ganz so hoch in der Schweiz. Aber wenn man die unterteilen würde in freiwillig Geimpfte, also Überzeugung Geimpfte und zur Impfung Genötigte, dann ist der Anteil der Genötigten relativ hoch.
Glauben Sie, dass die WHO mit ihren beiden Vorhaben erfolgreich sein wird?
Also grundsätzlich hoffe ich es mal nicht. Ich bin relativ zuversichtlich, dass man es in der Schweiz so weit bringt, dass man eine Volksabstimmung darüber machen kann. Wir haben jetzt schon eine erste Abstimmung, schon heute, oder? Haben wir eine erste Abstimmung letzte Woche im Parlament gewonnen, wo der Bundesrat verpflichtet wird, dieses Vorhaben, also diesen Vertrag, dem Parlament vorzulegen. Und wenn es ein Parlamentsbeschluss ist, kann dann auch ein Referendum dagegen ergriffen werden. Also das ist ein wichtiger Schritt. Sobald das Volk mitsprechen kann, sehe ich eigentlich schwarz für den Zusammenarbeitsvertrag. Das andere Problem ist, dass sie natürlich zweigleisig vorgehen. Die haben halt dasselbe im Pandemievertrag, wie sie dann in diesen Verfassungsänderungen, wenn man das so nennen will, der WHO drin haben. Und das ist viel schwieriger, diese nicht zu ratifizieren. Es müsste auch das Ziel sein. Aber also was mir einfach auffällt, ist, sobald man das aus der lichtscheuen Ecke rausholt, ist eigentlich die Unterstützung in der Bevölkerung oder auch bei den Parlamentariern nicht mehr groß. Die Parlamentarier sagen, die Sache sei Ihnen in der entsprechenden Kommission präsentiert worden als ein Thema, das dann 2025 relevant sei, von einer wichtigen Mitarbeiterin des Bundesamts. Also, dass man so eine Mitarbeiterin noch halten kann, das ist schlicht gelogen, oder? Das ist schleierhaft. Aber Sie verlieren jetzt schon die Abstimmungen im Nationalrat, das ist die größere Kammer von beiden. Und da sieht man, oder? Sobald Licht in die Sache kommt, sobald die Leute und auch die Politiker gut informiert sind, hat die WHO auch in der Schweiz einen schweren Stand.
Dann hoffen wir mal das Beste. Wir sagen vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
Danke vielmals. Gleichfalls.
Der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse ist seit Jahren ein engagierter Kämpfer gegen die staatlichen Willkürmaßnahmen in der Corona-Zeit. Sein Hauptaugenmerk gilt jetzt den Plänen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die seiner Ansicht nach schrittweise zu einer Superweltregierung aufsteigen wird. Mit diesem Machtzuwachs wird sie global umfassende Maßnahmen gegen alle Länder ergreifen können. Dies könne laut Kruse nur dann abgewendet werden, wenn bis zur geplanten Verabschiedung dieser Normen Widerstand geleistet wird. Ich habe mich mit Philipp Kruse, der am WHO-Symposium als Referent teilnahm, über die Gefahren der WHO-Pläne unterhalten.
Wir sind beim WHO-Symposium in Zürich und wo WHO-Aufarbeitung stattfindet, ist der Rechtsanwalt Philipp Kruse nicht weit. Ich überfalle Sie gleich mit der ersten Frage. Sind denn der Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften überhaupt rechtmäßig?
Es ist eine lange Liste von Gründen, um laienhaft gesprochen die Nichtrechtmäßigkeit darzulegen. Ich beginne mit der Tatsache, dass man über die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften auf gar keinen Fall diesen Mai wird abstimmen dürfen. Das ergibt sich aus den Gesundheitsvorschriften selber. Da steht nämlich in Artikel 55 Absatz 2, dass die Weltgesundheitsversammlung nur über jene Anpassungen abstimmen darf, die man ihr 4 Monate mindestens im Voraus vorgelegt hat. Was wir bis heute haben, ist nach wie vor ein Sammelsurium an Vorschlägen. Es ist keine abstimmungsreife Fassung. Die Fassung, die wir haben, die offizielle, ist nach wie vor von November 2022 und eine geleakte von Februar diesen Jahres. Das ist nicht abstimmungstauglich. Demzufolge dürfte es auf gar keinen Fall zur Abstimmung gelangen. Aber dann natürlich sehr viel gewichtigere Einwände. Nämlich, es gibt eine Reihe von Gründen, aus denen ich jeweils herleite in meinen Präsentationen, wenn ich genügend Zeit habe, dass beide Verträge insgesamt die verfassungsmäßige Grundordnung unserer Staaten aushebeln können. Alle wesentlichen Verfassungsprinzipien, allen voran das Gesetzmäßigkeitsprinzip, die Gewaltentrennung, die wird aufgehoben und ganz prominent auch die freie Information, die freie Medienarbeit, die freie Meinungsäußerung wird durch eine zensurähnliche Gesamtordnung verunmöglicht. Und so kann natürlich keine Demokratie existieren, keine Wissenschaft, wirkliche Wissenschaft praktiziert werden und so kann es auch keine unabhängige Rechtsprechung geben.
Möglicherweise ist es ja auch der Aufklärungsarbeit zu verdanken, dass der Unmut der Mitgliedstaaten zunimmt. Wir blicken auf die Niederlande, die haben schon entschieden, dass sie erstmal nicht zustimmen werden. Ist das der Beginn einer möglichen Revolte gegen die WHO?
Das niederländische Parlament hat jetzt in der vergangenen Woche beschlossen, dass sie als Parlament die Regierung dazu auffordern, bei der WHO auf Vertagung zu stimmen, eben genau aus diesen verfahrensrechtlichen Gründen, weil eben noch gar keine finale Fassung vorliegt, also diese 4-Monats-Regel. Das ist der Vorteil von solchen Verfahrensregeln, ist der, dass man sie anrufen muss und sich darauf berufen kann, selbst wenn man an und für sich für dieses Vertragsvorhaben ist. Und deshalb liegt da viel Sprengstoff. Es kann gut sein, dass andere Staaten sich dieser Position anschließen, was ich sehr hoffe und was dann auch zur Folge haben müsste, dass man auch über den Pandemievertrag nicht abstimmen wird, denn beide sind ineinander ganz eng verzahnt, beziehen sich aufeinander und wenn man über den einen nicht abstimmen kann, weil er nicht in der finalen Fassung vorliegt, dann darf man auch nicht über den anderen abstimmen. Ich hoffe es sehr. Allerdings sind die Vorbehalte gegenüber dem Pandemievertrag, die man hört, die nach außen drängen, von den Mitgliedstaaten, die gehen in eine andere Richtung. Die beziehen sich auf dieses Dogma der Equity, der gleichmäßigen Verteilung von Know-how, von Substanzen. Und da gibt es ein Gerangel zwischen den Staaten des Nordens, des Industriestaaten, des Industrienordens mit den Staaten des Südens. Die Staaten des Südens wollen mehr Unterstützung haben, letztlich unter diesem Titel Verteilungsgerechtigkeit. Und die Staaten des Nordens wollen weniger abgeben an Patenten, an Mitteln. Und hier beansprucht ja die WHO gemäß Pandemievertrag die entscheidende Rolle desjenigen, der feststellt, wo herrscht ein Mangel und welche Staaten müssen mehr liefern, bis hin eben zu Patenten. Und das hat für sehr viel Unmut gesorgt bei den Verhandlungen bisher. Und das könnte der Grund sein, warum diese Verträge tatsächlich noch nicht zustande kommen.
Hochspannend. Es gibt also mehrere Felder, in denen kontrovers diskutiert wird. Mhm. Wenn man einen Rechtsanwalt bei sich sitzen hat, dann darf man auch mal über die Grenze blicken nach Frankreich. Dort wurde ein neues Gesetz erlassen, dass Kritiker der mRNA-Impfstoffe unter Strafe gestellt werden können. Was halten Sie denn von diesem Gesetz und halten Sie es auch für möglich, dass so etwas in der Schweiz oder Österreich und Deutschland zum Einsatz kommt?
Also meines Wissens steht dieses Gesetz unmittelbar vor der finalen Annahme und Inkraftsetzung. Es müsste jedermann klar sein, dass hier Interessen der Industrie auf höchst rechtswidrige Weise durchgesetzt werden. Also man soll doch ein Medikament, eine Substanz kritisieren dürfen, die nicht das hält, was sie verspricht, die das nicht hält, was die Regierung verspricht. Das fällt selbstverständlich im Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit, der Informationsfreiheit, dass das unter Strafe gestellt werden soll. Das ist eigentlich für uns Wasser auf unsere Mühlen, denn hier wird etwas vorgemacht, was man sich nur aus Dystopien gewohnt ist und was es niemals in Demokratien geben darf. Das ist aus meiner Sicht der Beweis dafür, dass hier mit unlauteren Methoden, mit geradezu kriminellsten Methoden gearbeitet wird, um unwirksame, um gefährliche Toxine im großen Stil einzukaufen und an die Bevölkerung abzugeben.
Jetzt weiß ich natürlich.
Die Frage war, ob es in der Schweiz von der Tendenz her alles, was sich an unseren Landesgrenzen abspielt, auch an den österreichischen Landesgrenzen, das wird früher oder später auch probiert werden in unseren Ländern. Das ist deshalb sehr wichtig, über die Landesgrenzen hinauszuschauen. Und so wie wir zum Beispiel auch nach Österreich geschaut haben, 2021, 2022 mit Grausen, war es auch für mich nur eine Frage der Zeit, bis man Impfzwang in der Schweiz diskutieren würde. Das war auf Messers Schneide. Es wurde schon vorgeschlagen von einzelnen Politikern. Also selbstverständlich kann das auch Realität werden in der Schweiz oder in Österreich, ein solches Verbot, sich kritisch über Medizinalsubstanzen zu äußern.
Interessant wäre dann natürlich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, wie das Rennen ausging, wenn man gegen dieses Gesetz vorgeht. Ich denke, da werden Sie dann auch einer der Spezialisten sein. Nun weiß ich natürlich auch, dass Rechtsanwälte manchmal ihr Spezialgebiet haben, aber ich muss Ihnen eine Frage stellen, die auch unsere Zuschauer interessiert. Es gibt Ermittlungen gegen Ursula von der Leyen. Mhm. Es gibt auch einige Stimmen, die sagen, das ist ja nur eine Scheinermittlung. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang?
Ich würde das ernst nehmen. Das wurde ja immerhin auch schon an die Hand genommen, dieses Verfahren aufgenommen von der Europäischen Staatsanwaltschaft. Und zwar unter dem Titel des Verschwendens von Steuergeldern. Dafür gibt es ja klare Richtlinien und Vorgaben. Auch in Krisenzeiten muss man sich dran halten. Wie kann man über SMS über so extrem hohe Beträge verfügen, deren Wert letztlich, deren Gegenwert überhaupt nicht zum damaligen Zeitpunkt nicht klar war und über die man längstens hätte Bescheid wissen müssen, dass es sich um klassische Non-Valeur handelt. Ökonomisch gesprochen sind es Non-Valeur, aber es sind auch medizinisch gesprochen Non-Valeur. Also die haben keinen positiven Wert in der Buchhaltung und da müssen die Finanzkontrolleure ganz genau hinschauen. Hier wurden Verfahrensregeln missachtet. Ich meine, es wurde auch noch nachgelegt. Es war ursprünglich ein belgischer, glaube ich, Parlamentarier, der es eingebracht hat. Jetzt haben noch weitere nachgestoben und nachgestoßen. Ich denke, dass Frau von der Leyen hier einen politischen erheblichen Schaden und ich hoffe natürlich auch einen juristischen Schaden erleiden wird.
Kann sie denn persönlich in Haftung genommen werden oder Was ist denn das Schlimmste, was ihr passieren kann? Wahrscheinlich der Verlust ihrer Position.
Also natürlich ist die politische Realität noch eine andere. Das Parlament, das EU-Parlament hat gerade gegen eine detaillierte Aufklärung sich ausgesprochen. Da müsste zuerst ein Stimmungswandel im Parlament erfolgen, um die Immunität aufzuheben. Das ist noch nicht sichtbar. Aber es wird weiterhin untersucht und das, die Resultate gelangen in die Öffentlichkeit. Dadurch kann sich der Druck erhöhen und irgendwann einmal auch der Mainstream sich dafür interessieren. Und so muss man das als einen graduellen politischen Prozess begreifen, der in lobenswerter Weise durch eine Strafanzeige in Gang gesetzt wurde. Und das ist auch aus meiner Sicht der Nutzen der jetzigen Zeit, der Primärnutzen der Strafanzeige, ist es, die Öffentlichkeit auf Missstände aufmerksam zu machen. Und deshalb habe ich auch die mRNA-Strafanzeige gegen Swissmedic.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es gibt eine weitere Strafanzeige, über die man mit Ihnen zwingend sprechen muss, und zwar die Strafanzeige gegen Swissmedic, die zweite. Mhm. Warum die zweite?
Es handelt sich um eine vollständige Aktualisierung und Verbesserung, weil wir gesehen hatten, schon im Zeitpunkt der Präsentation der Pressekonferenz von der ersten Strafanzeige, die hatten wir eingereicht im Juli 22, und weil da nichts geschehen war nach 3 Monaten, habe ich gesagt, jetzt machen wir eine Publikation mit Pressekonferenz. Und es haben einige mitgeholfen, das richtig publik zu machen. Dementsprechend waren alle Mainstream-Medien vertreten, haben darüber berichtet. Und schon bereits eben in dem Zeitpunkt sahen wir, dass sich die gesamte Evidenz, die wir schon erwähnt hatten in der ersten Fassung, in extremer Weise verdeutlicht hatte und quantitativ geradezu aufgestapelt. Und dann habe ich gesagt, gut, wir arbeiten weiter als Team und wir machen eine aktualisierte Fassung. Und aus dieser aktualisierten Fassung hat sich eine eigentliche, richtig grundlegend verbesserte neue Strafanzeige entwickelt. So haben wir zum Beispiel die Behauptung der WHO, sie hätten 14 Millionen Menschen gerettet mit diesen Substanzen, vollständig widerlegt. Wir haben diese ganzen behaupteten Studien auseinandergenommen, Gegenstudien dargelegt, geprüft. Wir haben aber auch insgesamt aufgezeigt, dass die reine Funktionsweise dieser Substanzen von Anfang an als total experimentell und untauglich bekannt war. Also das hätte man niemals zulassen dürfen. Im Dezember hatte man schon genügt, Dezember 2020, mit Abstand genug ausreichend Informationen, um zu sagen, Finger davon lassen. We come into hell. Wir wissen nicht, was daraus im Körper produziert wird und wie lange und in welcher Qualität und Quantität. Und am Ende habe ich auch großen Wert darauf gelegt, aufzuzeigen, dass es sich hier um ein so systematisch tiefgreifendes Problem handelt, dass es nicht nur eine Frage ist für den Staatsanwalt, sondern es ist auch eine Frage für das Schweizer Parlament. Denn das Schweizer Parlament hat der Swissmedic den gesetzlichen Auftrag erteilt, die Sicherheit der Bevölkerung als oberstes Gut zu schützen. Denn darum gibt es überhaupt Swissmedic, um die Bevölkerung letztlich zu schützen, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Und wenn eben genau diese Swissmedic ganz klar zu erkennen gibt, wir werden im Zweifel uns immer entscheiden zugunsten der Produzenten, egal wie gefährlich das Produkt ist, dann hat man auch ein Problem mit dem gesetzlichen Auftraggeber und dann muss es eine parlamentarische Untersuchung geben in dieser ganzen Sache. Und dann muss man sich überlegen, ob man das ganze Thema Produktesicherheit, Medizinalproduktesicherheit, ob das nicht vollständig anders und zwar viel effizienter organisieren muss. Und deshalb haben wir das gemacht. Diese zweite Strafanzeige ersetzt die erste. Es sind also nicht zwei separate, sondern sie ersetzt vollumfänglich die erste und ist publiziert, für jedermann einsehbar.
Eine letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Sie kennen sich aus wie kaum ein Zweiter, was die Vorhaben der WHO betrifft. Fällt die WHO am Ende oder setzt sie sich erfolgreich durch?
Das kann natürlich im Moment niemand ganz genau sagen. Ich persönlich tippe drauf, dass sogar die stärksten Befürworter der staatlichen Maßnahmen, wenn sie sich vor die Wahl gestellt sehen, wollen wir die Vergangenheit auf immer perpetuiert sehen, ja oder nein, dass die sich am Ende auch sagen, nein, da habe ich ein mulmiges Gefühl, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper, über mein Leben, über meine ökonomische Basis. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin überzeugt, dass die WHO damit nicht durchkommen wird und alle anderen globalistischen Projekte damit ebenfalls zum Scheitern verurteilt sind. Der Schlüsselmoment ist die WHO.
Wenn das nicht ein positives Schlusswort ist, haben Sie vielen herzlichen Dank, Herr Kruse. Alles Gute für die Zukunft.
Ich danke Ihnen herzlich.